Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist heute Kate Malaike. Welche Corona-Schutzmaßnahmen sind denn nun die richtigen für die nächsten Wochen, für den Herbst, wenn auch Schulen und Kitas wieder anlaufen? Darüber wird ja gerade wieder viel diskutiert. Und wie sieht es inzwischen aus bei der Digitalisierung, bei der Versorgung von Schulen mit WLAN und Co.? Was tut sich da so? Wir hören gleich einen Wasserstand aus Bochum. Eine kleine Reise machen wir heute auch durch internationale Büros nämlich und unterschiedliche Kleiderregeln. Und es geht um den ersten Arbeitsvertrag und die wichtigsten Dinge, die man dabei beachten sollte. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz fordert einen nationalen Schulgipfel, um eine schnelle Abstimmung der Länder bei den geplanten Corona-Regeln zu erreichen. Und die Bundesbildungsministerin möchte einen zweiten Digitalpakt für die Schulen. Diese beiden aktuellen Forderungen aus der großen Politik wird man an der Schulbasis sicher wahrnehmen. Doch kämpfen viele Schulen im Moment auch noch mit ganz anderen Problemen, der digitalen Aufrüstung zum Beispiel. Einige Schulen in Bochum hatten sich extra als Pilotschulen in einen Verbund zusammengeschlossen, um unbürokratischer und schneller digital auszubauen. Karl Rüßberg hat dabei erfahren, dass daraus wohl nichts wird.
In Bochum wollte man schnell sein bei der Digitalisierung in Schulen. Schließlich nennt sich die Stadt im Ruhrgebiet Smart City. Als vor einem Jahr die Förderbescheide für neue Internetleitungen, WLAN und interaktive Tafeln in allen Klassenräumen kamen, beschloss man, in 4 Pilotschulen pragmatisch vorzugehen, so der Leiter der Schulverwaltung, Stefan Heimrath.
Pilotschulen haben den Namen daher, dass wir wie in einem Pilotprojekt das umfangreiche Projekt der Verkabelung aller Schulen in Bochum beginnen wollten. Das sind jetzt 4 Schulen an 6 Schulstandorten, die wir vorgezogen haben und an denen seit letztem Sommer die Verkabelung schon vorab umgesetzt werden sollte.
Geplant war damals, die 6-monatige Wartezeit zu nutzen, die während der Ausschreibung für die Bauarbeiten der 80 Bochumer Schulen entsteht und in den Projektschulen schon einmal mit eigenen Kräften der Stadt die Verkabelung zu legen und so Erkenntnisse für die weiteren Schulen zu gewinnen. Aber auch ein Jahr später ist der Umbau an diesen 4 Schulen nicht fertig.
Wir wünschen uns immer alles, dass das viel schneller geht, aber wir erleben jetzt auch bei den Schulen, die schon unsere Kollegen abwickeln, dass gerade die Dinge wie Schwierigkeiten auf dem Markt mit Baustoffen, Rohstoffen, Personal, Verzögerungen durch Corona, Personalausfälle und ähnlichen Dinge einfach Verzögerungen eintreten, die man nicht planen kann.
Und so werden nach den Sommerferien und damit 12 Monate später die Schulen noch immer nicht startklar sein. Sascha Dewender, ehrenamtlicher Lokalpolitiker und schulpolitischer Sprecher der CDU in Bochum, hat dafür kein Verständnis.
Dass man das mit eigenen Leuten bei den zentralen Diensten dann doch nicht schafft, bei immerhin nur 4 Schulen von über 80 sollen ja die Pilotschulen sein, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, denn da sind ja gerade Experten für Baumaßnahmen und die kennen die eigenen Gebäude und das macht die Sache eigentlich nur richtig ärgerlich.
Nun ist es nicht so, dass es derzeit an keiner Schule Internet gibt. Doch bislang waren eher provisorische WLAN-Router eingebaut worden. Sie sollten nun mit einer festen Infrastruktur ergänzt werden. Doch Dewender sagt, dass bislang häufig Schulen mit WLAN ausgestattet worden waren, in denen Fördervereine und wohlhabende Eltern einen Teil der Kosten übernommen haben.
Es gibt ja auch Fördervereine, die nicht warten, bis das Schulverwaltungsamt mit seiner etwas trägen Bürokratie um die Ecke kommt.
Den 4 Pilotschulen hat die Stadt nun zugesagt, dass sie bis November damit rechnen können, dass die neuen Internetleitungen und Präsentationstafeln funktionieren. Die übrigen Schulen müssen sich noch gedulden. Man gehe von Mitte 2024 aus. Dann sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein, falls es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt. Inakzeptabel, meint CDU-Politiker Dewender, der selbst im Hauptberuf Leiter einer Landesbehörde ist.
Wenn ich denke, dass wir mehrere Schuljahre brauchen, um Hardware und Verkabelungstechnik in einzelne Klassenräume bringen, ist das wirklich ärgerlich, weil wir sind jetzt im 3. Corona-Jahr, wo die Frage nicht ganz neu aufkam.
Viele Schüler, die durch die schlechte Infrastruktur der Schulen in der Corona-Zeit Nachteile beim digitalen Lernen hatten, werden ihre Schule längst verlassen haben, bevor sie endlich digital nachgerüstet ist. Die Digitalisierung und der Ausbau der technischen Infrastruktur an den Schulen, sie wurden schon vor der Pandemie verschlafen, räumt Stefan Heimrath von der Stadt Bochum ein.
Vorher gab es diese Anforderungen an Homeschooling, gab es ja überhaupt nicht. Das war ja wie ein Brennglas, was im Grunde aufgezeigt hat, dass wir da doch noch dringenden Nachholbedarf haben.
Völlig ungeklärt ist übrigens noch, wer in NRW künftig für den Service der Internetverbindung zuständig ist und wer dafür bezahlt.
Vorhin haben wir ja über die Probleme beim Digitalausbau an einigen Schulen in Nordrhein-Westfalen berichtet. Auch beim Thema Ausbildungsplatz gibt es in NRW derzeit noch so manche Baustelle. Da ist einiges offen sozusagen. Es gibt noch viele offene Stellen jetzt zum angelaufenen Ausbildungsjahr, aber es gibt auch noch Jugendliche, die keine Angebote von Firmen bekommen, obwohl sie sich für eine Lehrstelle bewerben. Isabel Zilmer hat nachgefragt, was denn die Ausbildungssuche so schwierig macht.
Man sagt ja auch immer, wenn man das Abi in der Tasche hat, dann stehen einem alle Wege offen. Letztendlich sind es plötzlich so viele Wege, dass man sich vielleicht gar nicht entscheiden kann. Allein schon die Frage Ausbildung oder Studium war für mich so ein Knackpunkt. Was soll ich machen?
Abiturientin Sandra hat die Nase voll von Schule, sagt sie. Die Corona-Zeit mit Homeschooling hat ihr den letzten Nerv geraubt. Nun möchte sie arbeiten, so viel steht fest. Doch welcher Beruf ist der richtige? Das wusste sie lange nicht, denn berufliche Beratungsangebote gab es in den vergangenen 2 Jahren kaum. Das hat bei vielen Schülerinnen und Schülern für Verunsicherung gesorgt, sagt die Bundesagentur für Arbeit in NRW. Und auch Sandra fühlt sich dadurch benachteiligt.
Messen und Events und Veranstaltungen, das ist alles teilweise weggefallen, wurde dann eventuell online irgendwie nachgeholt, aber das war dann auch nicht das Gelbe vom Ei.
Nach dem Abi machte sie 1 Jahr Pause, um Bedenkzeit zu haben. Sandra führte viele Gespräche mit einer Berufsberaterin von der Agentur für Arbeit in Dortmund, aber auch mit Familie und Freunden.
Ich habe mir dann erstmal Gedanken gemacht, wo sind meine Interessen, was habe ich für Stärken, was mag ich. Habe mir da so Themenbereiche rausgesucht, die mich wirklich interessieren, unter anderem halt auch der Bereich Marketing. Und habe dann versucht, innerhalb dieses 1 Jahres Praktika da zu finden und durch Praktika dann Unternehmen kennenzulernen.
Die Suche nach Praktika zu Corona-Zeiten war und ist für viele Jugendliche offenbar ein weiteres großes Problem. Denn viele Firmen nehmen aufgrund von Homeoffice-Regelungen keine Praktikanten auf. Sandra hatte Glück. Nach 2 Praktika im Bereich Marketing beginnt sie ihre Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation.
Erstmal freue ich mich ganz klar, dass ich diese Ausbildung jetzt anfangen kann und dass ich das halt wirklich mache. Und ich hoffe unfassbar stark, dass mir das gefällt und dass es meins ist.
Etwas anders sieht das bei dem 22-jährigen Syrer Siva aus. 2016 ist er nach Dortmund gekommen. Er hat seinen Realschulabschluss gemacht und ist nun auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz als Kfz-Mechatroniker.
Ich habe Spaß daran, ne? Das, was kaputt ist, zu reparieren und erneuern, sowas. Ich hatte ein altes Auto, ich habe immer drum gebastelt und der große Traum wäre, eine eigene Werkstatt zu eröffnen. Ne? Aber das ist noch weit weg.
Seit 4 Monaten hat er sich auf zahlreiche Ausbildungsstellen beworben. Oft gab es gar keine Rückmeldung.
Irgendwann verliert man die Hoffnung, ne? Aber das muss man ja halt machen. Ne? So viele Bewerbungen rausschicken. Und dann warten und hoffen, dass man mindestens eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommt.
Siva arbeitet weiter daran, noch in diesem Jahr eine Stelle zu bekommen. Generell sind aktuell über 44.000 Ausbildungsstellen in NRW unbesetzt. Laut der Bundesagentur für Arbeit gibt es in allen Berufen noch Möglichkeiten. Auch in Dortmund sind noch rund 1.000 freie Stellen offen, sagt die Chefin der Agentur für Arbeit in Dortmund, Heike Bettermann.
Wir haben noch gute Möglichkeiten im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, aber auch in der Informatik und im Einzelhandel. Und auch das Handwerk bietet noch gute Chancen.
In vielen Branchen ist der Ausbildungsstart theoretisch auch noch zum Jahresende hin möglich, meint Heike Bettermann.
Bei kleineren Unternehmen geht es manchmal nach einem Praktikum schon. Also nach 5 Tagen kriegt man dann eine Zusage. Da kann das sehr schnell gehen. Und auch jetzt werden die Bewerbungsverfahren natürlich viel, viel kürzer sein. Der Arbeitgeber möchte ja jetzt noch in diesem Jahr auch die Ausbildungsstelle besetzen.
Thank you.
Der erste Arbeitsvertrag ist für viele ein wichtiger Schritt im Leben und natürlich auch etwas Neues, bei dem man nichts falsch machen möchte. Es gibt da eine Menge Infos auch zu lesen im Internet. Man kann sich schlau machen, dass im Vertrag das Gehalt drinstehen muss, die Arbeitszeit und Urlaub, Probezeit und Kündigungsfristen festgelegt werden sollten. Das sollte allgemein bekannt sein, oder ist es das doch nicht? Fragen wir Michael Felser, Rechtsanwalt und Arbeitsrechtsexperte. Guten Tag, Herr Felser.
Guten Tag, Frau Malaike. Ich grüße Sie.
Was ist denn Ihre Erfahrung? Ist ausreichend bekannt, was in einem Arbeitsvertrag enthalten sein muss, gerade auch, wenn man ihn zum ersten Mal abschließt?
Also ich glaube, und das ist auch die Erfahrung, die man so im bekannten Freundeskreis macht, dass die meisten Arbeitnehmer sich wenig im Internet vorher informieren. Da gibt es ausreichend Informationen, was in so einem Arbeitsvertrag typischerweise drinsteht. Da gibt es Musterverträge und Ähnliches. Also man kann sich informieren. Die meisten machen sich aber eher Gedanken darüber, wie das Gehalt aussieht, ob sie Überstunden machen müssen, wie viel Urlaub man bekommt. Das ist natürlich auch besonders wichtig, aber gut wäre sicherlich auch, wenn man sich im Internet vorher mal schlau macht, was so typischerweise drinsteht und was dann für einen wichtig ist.
Halten wir doch mal die wichtigen Punkte fest. Was muss unbedingt drinstehen?
Ja, typischerweise sollte natürlich drinstehen, wann es losgeht, also wann der erste Arbeitstag ist. Dann natürlich, wie viele Urlaubstage habe ich? Wie sehen die Kündigungsfristen aus? Muss ich Überstunden machen? Wie ist die Probezeit? Wie lange ist die Probezeit? Also wie lange habe ich eine kürzere Kündigungsfrist? Gibt es ein 13. Gehalt? Gibt es Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld? Das sind für die meisten die wichtigsten Informationen im Arbeitsvertrag.
Seit dieser Woche, seit dem 1.8. sind ja auch einige gesetzliche Änderungen für den Arbeitsvertrag eingetreten, Veränderungen. Es müssen mehr Informationen festgehalten sein. Das betrifft unter anderem auch Einzelheiten zur Bezahlung, auch von Überstunden oder dass Arbeitnehmer ihren Arbeitsort frei wählen können, sofern das vereinbart wurde.
Ja, das Gesetz sorgt für mehr Transparenz. Das heißt also, es gibt mehr Anforderungen jetzt, die im Arbeitsvertrag drin enthalten sein müssen. Was besonders wichtig aus meiner Sicht ist, dass die Zusammensetzung des Gehaltes näher erläutert werden muss. Also nicht nur das Grundgehalt, also ob ich jetzt 4.000 Euro oder 3.000 Euro bekomme oder 5.000 Euro, sondern auch, wie das mit der Überstundenbezahlung ist, ob es ein 13. Gehalt gibt, ob es irgendwelche Zulagen gibt. Das ist, glaube ich, für viele Arbeitnehmer wichtig, weil daran denkt man meistens erst nicht, sondern man denkt nur, wie viel kriege ich im Monat an Gehalt. Und für viele bedeuten natürlich diese Zusatzleistungen viel mehr Geld. Deswegen ist das eine besonders wichtige Sache. Ja, dann zum Beispiel die Dauer der Kündigungsfrist und wie lange man die Möglichkeit hat, gegen eine Kündigung vorzugehen. Das ist auch eine wichtige Information, weil es immer noch so ist, dass viele Arbeitnehmer nicht wissen, was sie gegen eine Kündigung unternehmen können. Das wäre zum Beispiel eine der wichtigen Informationen, die neu geregelt worden sind.
Stichwort Homeoffice. Wir arbeiten ja alle seit Corona oder viele zumindest anders. Muss Homeoffice oder kann Homeoffice auch ein wichtiger Part für den Vertrag jetzt sein?
Ja, das ist auch neu. Also bisher war schon im Nachweisgesetz geregelt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mitteilen muss, wo der Arbeitsort ist. Wobei die meisten Verträge eine Versetzungsklausel haben. Also das heißt, verbindlich ist das leider auch nicht in den meisten Arbeitsverträgen. Und jetzt muss auch im Arbeitsvertrag enthalten sein, ob der Arbeitnehmer den Arbeitsort selber wählen kann, also Homeoffice-Regelung. Da gibt es jetzt auch diese Hinweispflicht im Nachweisgesetz.
Was genau ist denn das Nachweisgesetz?
Ja, das Nachweisgesetz sagt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich mitteilen muss. Das muss kein schriftlicher Arbeitsvertrag sein, das ist auch so ein verbreiteter Irrtum, sondern es reicht eine schriftliche Niederschrift. Also beispielsweise könnte der Arbeitgeber schreiben, ja, wir freuen uns, dass Sie sich für unser Unternehmen entschieden haben, Sie fangen am 1.4. an, Ihr Gehalt sieht so und so aus und diese Regelung könnten dann praktisch in so einer Auflistung in diesem Anschreiben drin stehen, das würde ausreichen. Also man muss keinen schriftlichen Arbeitsvertrag haben. Die gute Nachricht ist natürlich auch wenn man keinen schriftlichen Arbeitsvertrag hat, sondern nur eine Niederschrift oder selbst bei Arbeitgebern, die keine Niederschrift schicken, hat man natürlich trotzdem einen Arbeitsvertrag, weil auch ein mündlicher Arbeitsvertrag würde dazu führen, dass der Arbeitnehmer natürlich Rechte hat.
Herr Felser, gerade beim ersten Mal hat man ja noch keine Erfahrung mit Verträgen. Er kennt unter Umständen auch keine, ich sag's jetzt mal, Gummiparagraph oder Unwuchten. Bei welchen Formulierungen sollten aber auf jeden Fall die Alarmglocken schrillen?
Ja, also man erkennt ja viele Verträge an misstrauischen Formulierungen. Also wenn zum Beispiel drinsteht, dass man am ersten Tag einen Arztattest vorlegen muss, obwohl das normalerweise erst am vierten Tag vorgelegt werden muss. Das kann der Arbeitgeber machen, aber es zeigt natürlich, dass der Arbeitgeber entweder schlechte Erfahrungen gemacht hat oder misstrauisch ist. Dann Formulierungen wie mit dem Gehalt sind alle Überstunden abgegolten. Die findet man in vielen Verträgen immer noch, obwohl die Rechtsprechung gesagt hat, das ist nicht zulässig. Mit dem normalen Gehalt sind Überstunden niemals abgegolten, sondern die müssen natürlich bezahlt werden. Wenn man solche Verträge sieht, dann sollte man sich überlegen, ob der Arbeitgeber der richtige ist, weil wenn das schon so anfängt, dann wird das Arbeitsverhältnis auch nicht gut enden.
Gilt denn auch die alte Regel noch, Vertrag nie sofort unterschreiben, immer mal noch eine Nacht drüber schlafen?
Ja, das sollte man auf jeden Fall machen und daran erkennt man auch einen guten Arbeitgeber. Wenn der Arbeitgeber schon beim Abschluss drängelt, also den Vertrag vorlegt und sofort eine Unterschrift haben will, dann würden bei mir die Alarmglocken auf jeden Fall klingeln, weil dann ist das schon, beginnt es schon unfair. Ein normaler, guter Arbeitgeber sagt, Sie können darüber nachdenken, sprechen Sie mit Ihren Eltern darüber, wenn es ein junger Bewerber ist oder überlegen Sie sich das nochmal und wir können da gerne nochmal drüber sprechen. Dann hat man auch das Gefühl, dass es ein faires Arbeitsverhältnis wird.
Sagt Michael Felser und wir haben gesprochen über die Knackpunkte beim ersten Arbeitsvertrag und worauf man da achten sollte. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Donnerstagnachmittag im Deutschlandfunk. Das hier ist Campus und Karriere. Ja, auch wenn es zwischendurch mal die ein oder andere Abkühlung gibt, an Hitze in Wellen im Sommer, so wie jetzt, werden wir uns wohl immer mehr gewöhnen müssen und auch entsprechend einstellen im Arbeitsleben. Was auch bedeutet, dass man sich über seine Kleidung, sein Outfit im Büro zum Beispiel mal mehr Gedanken machen sollte. Denn nicht alles, was gefällt oder praktisch schön luftig ist, ist auch gern gesehen. Das zeigt auch ein Blick in andere Länder.
Campus und Karriere. International.
Unsere Reise durch die Büro-Dresscodes dieser Welt, die beginnt jetzt in Italien.
In Italien hat die Repubblica vor ein paar Tagen Dresscode-Tipps für die heißen Tage gegeben und die Modeverantwortlichen der großen Tageszeitung haben für Männer wenig gute Nachrichten. Ganz selbstverständlich schreiben sie, auch im heißen Sommer gäbe es für Männer zu einem Anzug oder zumindest zu einem Sakko keine Alternative, wenn das Arbeitsumfeld halbwegs formal ist, sagen die italienischen Dresscode-Gurus. In der Realität ist es schon so, dass es in Büros und Behörden etwas lockerer zugeht, aber auch bei fast 40 Grad gelten beispielsweise kurze Hose oder T-Shirt bei der Arbeit als Stilsünde. Für Frauen haben die Modegurus bessere Nachrichten. Ihnen empfehlen sie weite Röcke oder Hosen aus leichtem Stoff, sagen aber auch, an halbwegs formalen Arbeitsorten sollten es auch für Frauen trotz Hitze schon geschlossene Schuhe sein. Blusen gingen immer. Im Sommer sei für Frauen auch ein wertiges T-Shirt erlaubt, aber ermahnen die italienischen Dresscode-Wärter, das müsste dann schon auf jeden Fall gebügelt sein. Was die Dresscode-Tipps in Italien relativiert, viele Büros hier sind klimatisiert.
Jörg Seiselberg war das über Kleiderregeln, wie sie in Italien gern gesehen werden oder vielleicht sogar vorgeschrieben werden. Weiter geht's nach Frankreich, wo die Krawatte im Parlament offenbar eine Renaissance feiern soll. Caroline Dillard berichtet.
Es dürfte nicht von ungefähr kommen, dass eines der französischen Worte für Kleidung, la tenue, auch Haltung bedeuten kann. Kaum zu verhandeln ist der Dresscode nämlich im Finanzsektor und das zeigt sich schon morgens in der U-Bahn, die in Richtung des Pariser Finanzzentrums La Défense fährt. Anzug und Krawatte für Männer sind Pflicht, blau und grau sind hier die Farben der Wahl. Beige geht gar nicht, raten Modemagazine. Frauen tragen meist Blusen, knielange Röcke oder elegante Stoffhosen. Faustregel, maximal 3 Farben mischen, nicht zu knallig, auf gar keinen Fall zu kurz. In kreativen Jobs sind die Regeln etwas lockerer, aber In zerschlissenen Converse-Sneakern würde in Frankreich auch kein hipper Start-up-Mitarbeiter im Büro auftauchen. In Frankreich darf auch der Arbeitgeber bis zu einem gewissen Grad Kleidungsvorschriften machen. Fun Fact: Im französischen Parlament, der Assemblée Nationale, wird aktuell über eine Krawattenpflicht diskutiert. Tatsächlich vorgeschrieben war die für die Abgeordneten noch nie.
Krawattenpflicht, also möglicherweise für die Parlamentarier vom Büro in Frankreich. Jetzt noch nach Japan, wo man möglichst gepflegt, gedeckt und bitte auf keinen Fall bunt kreativ am Arbeitsplatz erscheinen sollte.
Japan und Bürokleidung, das ist eine ganz einfache Sache. Männer sehen aus wie Pinguine und für Frauen gilt dasselbe in dunkelblau oder auch gern mal in beige. Vom schwarzen Anzug, dem weißen Hemd und meist auch Krawatte können sich die Herren am Freitag zumindest verabschieden. Dann geht's nämlich auch kurzärmlich und leger. Knallige Farben bei Frauen sind tabu. Gedeckt muss es sein und falls Rock, dann mindestens bis übers Knie. Dazu eine Bluse oder ein lockeres Shirt und auf gar keinen Fall ein Dekolleté. Make-up ja, aber dezent. High Heels nicht, aber ein kleiner Absatz sollte es schon sein. Allgemein gilt, Japanerinnen und Japaner achten sehr auf ihre äußere Erscheinung. Sie sind sehr gepflegt, die Haare gewaschen, ordentlich geschnitten und gekämmt. Kreatives Aussehen ist am Arbeitsplatz hingegen nicht erwünscht. Man soll und will in der Masse nicht auffallen.
Katrin Erdmann war das aus Tokio zum Schluss unserer Reise durch internationale Dresscodes im Job, die man nicht nur im Sommer und bei hohen Temperaturen beachten sollte. Die Rolling Stones auf der Berliner Waldbühne und der Mars im Comic. So geht's hier gleich weiter in der Sendung Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Und das war's fürs Bildungsmagazin Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.